Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK. Wie immer gilt auch hier, abonniert uns gerne auf Spotify, Deezer und iTunes oder hört euch die Folge an im Media Player auf allen unseren Artikelseiten. In der heutigen Folge wollen Arne Wielander und ich über einen der heiß erwartetsten Filme des Herbstes sprechen, nämlich Todd Phillips' Joker.
Ja, Sasan, und ich habe von dir gehört, ich hatte keine Gelegenheit bisher, die Pressevorführung zu sehen oder vielmehr die Pressevorführung, die große, die es gab in Benny, habe ich nicht sehen können. Aber du warst natürlich da als Joker-Aficionado, kann man sagen, und Joker-Experte und kannst jetzt rechtzeitig zum Filmstart schon etwas über den Film sagen, der ja insofern schon hat den Goldenen Löwen von der Venedig gewonnen. Überraschend genug für einen so drastischen und einen Actionfilm, Action-Thriller, großen Hollywood-Film, ungewöhnlich beim Festival von Venedig. Und es gab bereits Furore um Joaquin Phoenix, allerdings auch Oscar-Gerüchte, die Vermutung, dass Joaquin Phoenix jetzt endlich den Oscar bekommt, der ihn bisher und auch in der Rolle des Johnny Cash möglicherweise vorenthalten wurde.
Wird sich natürlich ärgern, er selber wahrscheinlich, dass der Film nicht später im Kino angelaufen ist, weil man ja sagt, dass die Oscar-Season erst immer frühestens eigentlich im Dezember beginnt, wenn die Filme so hastig eingereicht werden. Ist natürlich schon krass, dass er Chancen hätte, als zweiter Joker nach Heath Ledger für The Dark Knight einen Oscar zu bekommen, überhaupt auch als Bösewicht im Comic-Universum. Ich finde das alles schon kurios, aber es fällt ja irgendwie auch schwer, überhaupt über den Film zu sprechen. Aber für die, die nicht gesehen haben, noch nicht gesehen haben, wie du, vielleicht auch umso leichter, weil es so viel Aufhebens inzwischen um den Film gibt. Von den ganzen Diskussionen über den Aufruf zur Gewalt bis hin das Phänomen des isolierten Inselmanns, der dann irgendwie durchdreht und selber dann irgendwie gewalttätig wird, bis hin zu den Allegorien, die aufbauen, zum Trump-Amerika und so weiter. Das bricht ja so derart auf einen ein, dass man gar nicht weiß, wo man eigentlich anfangen soll.
Ja, also der Film gilt als eine extreme Darstellung von Gewalt, was natürlich immer wieder über amerikanische Filme gesagt wird. American Sniper war ein Beispiel dafür.
Und es ist kein Vergleich zu Rambo 5, über den wir gesprochen haben.
Über den du zuletzt gesprochen hast. Ja, freilich. Und der auch weithin verrissen wurde, mit einigen Ausnahmen. Deine Besprechung gehörte dazu, eine Besprechung in dem Feuilleton der Welt, die mit großem Verständnis und einsichtsvoll sozusagen über den Film geschrieben haben, aber auch, weil sie die früheren Rambo-Filme genau angeschaut haben und sich mit der Figur, auch mit Sylvester Stallone und mit der Rambo-Figur befasst haben, also sozusagen empathisch über den Film geschrieben haben. Beim Joker verhält es sich ja ähnlich, ist auch eine Figur der Pop-Historie oder der populären Filmgeschichte mit jetzt schon, also zunächst Comicfigur natürlich bei Batman, was die allermeisten freilich wissen, spätestens seit den frühen Batman-Filmen, ich glaube 1990 war der erste Batman-Film.
Nee,
Tim Burton's Batman, 89.
Alle sagen ja mal, das sei ein typischer 80er-Jahre-Comicfilm gewesen, weil fällt ja eigentlich schon in den 90er rein, weil er eine gewisse Ernsthaftigkeit im Umgang mit den Figuren hat. Also selbst mit dem sehr clownesken Joker, gespielt von Jack Nicholson.
Ja, und zwar eine Figur, der Schurke als Clown, ein Horrorclown, wie man heute sagt, wie man damals noch nicht sagte. Mhm. Also der böse Clown, der sich hinter der Fratze verbirgt und keine psychologische Figur, was in dem Film auch nicht angemessen gewesen wäre. Und ich glaube, der Joker in dem Batman-Universum, in dem Comic-Universum, ist ja auch keine psychologisch erklärte Figur oder keine Figur, dessen Hintergrund ausgeleuchtet wird, der psychologisch motiviert wäre.
Ich bin mir im Comic-Kanon nicht so wirklich sicher, weil es gibt ja immer wieder neue Autoren, die da neue Universen kreieren und den Figuren neue Biografie geben. Ich weiß es beim Joker nicht. Also in der Tim Burton-Fassung zum Beispiel wurde ja der Nicholson-Joker auch als der Mörder der Eltern von Bruce Wayne dargestellt, was er im offiziellen Kanon zum Beispiel nicht ist. Da wurde ganz bewusst versucht, eine persönliche Rachebeziehung zwischen Batman, Bruce Wayne und dem Joker aufzubauen. Was jetzt die Hintergründe angeht, also es gibt einen Comic, hier muss ich leider ein bisschen passen, es gibt tatsächlich einen Comic, der die ähnliche Genese von Joker, der eigentlich Arthur Fleck heißt, so erzählt, wie er im Film ist, mit leichten Abwandlungen. Und an den hat sich Todd Phillips dann orientiert.
Ja, also schwere Kindheit, möglicherweise Hau seit der Kindheit und von der Mutter adoptiert. Geschlagen worden, adoptiert und von der Adoptivmutter. Mhm. Und erklärt er selbst, dass er missbraucht wurde von der Mutter, oder wird das in einem Off-Kommentar erklärt oder in einem Epilog, in einem Prolog?
Wird von Ermittlern dann herausgestellt. Und Fleck selber, also alias Joker, hat es tatsächlich verdrängt. Er ist dann so verzweifelt, als er dann erfährt, dass er tatsächlich adoptiert ist, dass er versucht herauszufinden, wer sein Vater ist, und dann so ein bisschen durchdreht. Also es gibt ja eine Figur eines Talkshow-Moderators, gespielt von Robert De Niro. Das soll die Hommage sein an den Film Kick of Comedy von Martin Scorsese, auf den sich der Todd Phillips Film sehr oft bezieht, von dem der Joker glaubt, es wäre sein leiblicher Vater oder zumindest ein idealer Vater. Er glaubt aber zeitweise auch, dass Thomas Wayne, also der Milliardärsvater von Bruce Wayne, tatsächlich sein echter Vater gewesen sein könnte. Was dann auch wieder eine biografische Verzwickung zwischen Bruce Wayne und Arthur Fleck herstellt, also sozusagen eine Andeutung gibt, dass die beiden tatsächlich den gleichen Vater haben können. Was natürlich absurd ist, aber in dem Kontext des zunehmenden Wahnsinns der Figur Arthur Fleck tatsächlich auch ein bisschen Sinn ergibt.
Aber er kennt zugleich oder vermutet zugleich, dass dieser Talkshow-Moderator, gespielt von Robert De Niro, sein Vater sein könnte. Mhm. Und er verehrt vermutlich auch diesen Talkshow-Moderator. Das ist eine Spiegelung der Geschichte von King of Comedy, in dem Robert De Niro den Bewunderer von Jerry Lewis, dem großen Talkshow-Moderator, eben dem King of Comedy, spielt, dem er nachstellt, den er schließlich entführt, aus enttäuschter Liebe, weil er glaubt, dass das Material, die billigen Witze, die er aufgesprochen hat, übrigens in Mutters Keller zu Hause, wo er vor Pappfiguren, die berühmte Schauspieler darstellen, oder ein Publikum, glaube ich, das Publikum, das er sich vorstellt, seiner Late-Night-Show, steht als Pappkameraden in diesem Zimmer, in dem er die Aufnahmen macht, und die Witze versucht er dann Jerry Lewis zuzustellen, der sich dafür freilich nicht interessiert. Die Beraterin wimmelt ihn immer ab, und daraus erwächst dann die narzisstische Kränkung, als dieser Rupert Pupkin bemerkt, dass er von Jerry Lewis, dem freundlichen Moderator, in Wahrheit verachtet wird.
Die narzisstische Kränkung gibt es tatsächlich im Joker auch, denn und das ist tatsächlich ein Filmfehler. Das ist ein sehr, sehr ärgerlicher Fehler liegt ihm zugrunde. Es gibt nämlich einen Versuch, Arthur Flex in einem Comedy-Schuppen, so einem typischen Keller, halt sein Programm durchzuziehen, sich vorzustellen im Publikum. Und das wird wirklich sehr erbärmlich. Er macht extrem schlechte Witze. So, anscheinend, und das ergibt im Kontext des Jahres 1981, wo der Film spielen soll, überhaupt keinen Sinn, anscheinend gibt es irgendeinen Fan, der das gefilmt hat und das dem Talkshow-Moderator De Niro zur Verfügung gestellt hat. Und der Talkshow-Moderator De Niro spielt das dann ein in seiner Sendung, damit alle sich schlapp lachen können, wie schlecht die Witze sind, die der Comedian Arthur Fleck in so einem kleinen Keller gemacht hat.
Ja.
Da frage ich mich, wer hat das aufnehmen können, mit welchem Handy?
Ja.
Wer hat eine VHS-Kamera Betamax Video 2000 hingestellt? Wer spielt das dann irgendwie 1981 dann De Niro vor, dass er genau die Witze in seinem Ding... Gut, natürlich können Filmmacher sagen, ja, das war nur die Imagination und das ist unsere Fantasiewelt, aber so kannst du auch nicht jeden Film retten und erklären.
Es ist nicht plausibel. Warum sollte ein Talkshow-Moderator einer großen amerikanischen Late-Night-Show sich interessieren für sein Amateurmaterial? Um sich lustig zu machen über einen Wehrlosen. Was aber natürlich auch das Monströse der Kränkung ist.
Ja,
etwas, das privat aufgenommen wurde, wird genau in der Sendung, in der entscheidenden Fernsehsendung, in der der Joker Arthur Fleck gern auftreten würde, wird es vorgeführt zur öffentlichen Belustigung. Und das könnte, wie alt war Arthur Fleck da? 20? Noch jugendlich?
Das ist schon aktuell,
Arthur Fleck, den wir sehen, also in der Gestalt von Joaquin Phoenix,
ja, 40 mindestens.
Ja.
Er wohnt bei seiner Mutter, die Frances Conroy, die wir aus Six Feet Under kennen, die auch mal so ein bisschen die leicht durch den Wind gespielte ältere Dame spielt. Und er müsste eigentlich auch in der Rolle schon mindestens 40 sein. Er saß in der Psychiatrie für einige Jahre, hat keine partnerschaftlichen Bindungen, keine wirklichen. Er baut dann eine zu seiner Nachbarin auf. Und er ist praktisch das Müttersöhnchen, das zu Hause lebt. Und das ist auch so ein Punkt, der mich stört an dem Film, dass es zu keinem Zeitpunkt gelingt, tatsächlich zu attestieren, worunter er leidet.
Ja, also es ist ein Muttersöhnchen, das von der Mutter nicht verhätschelt wurde, aber immer noch bei der von der Mutter missbraucht wurde, mutmaßlich, und sich von der Mutter aber doch nicht lösen konnte und wahrscheinlich immer noch von ihr kujoniert wird im Alter von 40 oder 45 aber Jahren.
Wieso wird man dann zum Mörder? Das verstehe ich nicht. Das war ja bei Heath Ledger, bei dem Joker, einfacher. Da hat ja, entweder war das Batman oder halt dieser Commissioner Gordon, der Polizeichef, haben gesagt, ja, wir wissen jetzt, was dieser Joker für ein Typ ist. Der hat paranoide Schizophrenie.
Ja.
Und hat man zumindest versucht zu erklären, auch wenn das keine Erklärung sein darf, wenn man krank ist, warum jemand zum Mörder wird.
Ja, paranoide Schizophrenie wird dann oft gesagt, das sind gleich zwei, das sind also zwei Befunde, die jeder für sich schon verheerend sind und eigentlich nahezu alles erklären können. Aber man wüsste hier gerne etwas über die genauere Genese oder hätte gern einen genaueren Befund, eine genauere Anamnese über den Joker. Es ist ja auch so, er hat sich von der Mutter nicht gelöst, ist nun ein Soziopath, Psychopath und Soziopath und er rächt sich aber nicht an der Mutter, er rächt sich an der Gesellschaft einigermaßen wahllos. Und es gibt, wie ich gelesen habe, ein anderes Motiv, das du auch ausführlich beschrieben hast, kommt auch in anderen Besprechungen, etwa im Spiegel vor, dass nämlich, wie es im Spiegel heißt, vier Wall Street Banker, drei Wall Street Banker, also früher hätte man gesagt Yuppies und man denkt immer an Fegefeuerte Eitelkeit von Tom Wolfe. So, ihn in der U-Bahn behelligen und ihn also nicht nur beleidigen, sondern auch mal angreifen, ja, zusammenschlagen, prügeln, was auch immer. Ja. In diesem Fall Götz, Anfang der 80er Jahre in der U-Bahn, die Selbstjustiz, der hat sich gerecht, glaube ich, an vier Männern, von denen er einen, glaube ich, erschossen hat.
Nein, er hat tatsächlich,
hat um sich
er
geschossen.
Tatsächlich alle
er hat alle, um die Ecke, ja. alle erschossen. Ja. Ja. So, und das war ein spektakulärer Fall, von dem alle anderen aus jetzt gedacht werden. Und so, dann aber die Beschreibung. Ich habe den Film noch nicht gesehen, da wird es plausibler erscheinen, aber wären es Wall Street Banker und seien es Junge, gut, die fahren vielleicht in der U-Bahn, aber warum sollten die sich für diesen Arthur Fleck interessieren? Provoziert er sie?
Ja, das finde ich schon nachvollziehbar erklärt. Also sie belästigen zuerst eine Frau, was so klar in der Natur von besoffenen jungen Männern drinstecken kann.
Also Wall Street Banker, die in der U-Bahn fahren, die aber besoffen sind, die nicht zur Wall Street fahren und nicht zur Bank, sondern die Privatteam. Und die sind in Anzügen gekleidet.
Unterwegs, genau. Also und die belästigende Frau und Arthur Fleck reagiert darauf nicht, indem er der Frau hilft, sondern indem er halt einen seiner unkontrollierten Lachanfälle bekommt. Und das irritiert die Leute.
Hysterisch aus.
Das irritiert ihn.
Aber aus Sorge um die Frau.
Ja, das ist nicht ganz klar. Er selber sagt ja irgendwie, er handelt nicht politisch und es ist auch sonst nicht politisch und so weiter. Und es wird auch nie aus der Motivation klar, ob er sich für andere einsetzt. Das ist ja auch ein weiterer absurder Punkt im Film, dass Todd Phillips, der Regisseur, sagt irgendwie, es geht um den Aufstand der Kleinen gegen die Großen. Aber es wird zu keiner Zeit wirklich klar, wofür Arthur Fleck eigentlich einsteht. Das ist ein Mann, der ausschließlich aus seiner Krankheit heraus handelt. Und dann fängt er halt an zu lachen, aus Verlegenheit vielleicht. Diese Yuppies
lassen von der Frau ab.
Sie flüchtet dann in dem Moment schnell und denkt, okay, haben wir ein neues Opfer, der lacht uns anscheinend aus. Und wollen ihn dann halt irgendwie zusammenschlagen, diese Trump-Leute. Und er greift dann zur Waffe, die ihm vorher besorgt wurde. Und das ist natürlich ein Moment, der für ihn zur Initialzündung wird, was dann dazu führt, dass er allerdings dann später dann auch tatsächlich Leute um die Ecke bringt, die zu denen er keinen persönlichen Bezug hat, die ihm nicht geschadet haben.
Und die ihn auch nicht herausfordern, die ihn nicht provozieren, die ihn nicht verletzen.
Ja, es sind schon Menschen in seinem Umfeld, aber die definitiv Leute, die ihm nichts tun. Und wenn dann irgendwo postuliert wird vom Filmemacher selbst oder von wohlwollenden Kritikern, dass Arthur Fleck der Mann ist, der sich halt irgendwie an der Gesellschaft rächt dafür, dass sie ihn scheiße behandelt, dann ist das so nicht korrekt, denn das wird so nicht dargestellt. Er ist einer, der komplett die Kontrolle verliert.
Ja, und dann nicht aus Rache tötet.
Er will allen zeigen.
Sondern
er kann nicht mehr
differenzieren. Ja, aus Wut und mit dem psychopathischen Motiv und mit dem pathologischen wird natürlich dem diesem Aufstand des Kleinen, des gekränkten Kleinen gegen die Gesellschaft, der Stachel genommen oder wird es unglaubwürdig, da ja eine große Beliebigkeit und das, was man Wut nennt oder der Zorn, weil der ist vom Zorn bewegt, ne? Er ist ein zu kurz gekommener, offenbar ja ein sozusagen in seiner Empfindung zu kurz gekommener, ne? Eben wie Rupert Pupkin in King of Comedy, also jemand, der nichts zustande gebracht hat, dem nichts gelingt, der nicht witzig ist, der offenbar kein Talent hat, eine gewisse Geschwätzigkeit und Aufdringlichkeit und der eigentlich eine erbärmliche Figur ist, noch von der Mutter abhängig und sich dann rächt, aber eben an der einen Gestalt, die ihm den Tod angetan hat und seinen Traum zerstört hat. Hier beim Joker-Film gibt es ja offenbar Ansätze zu einigen Erklärungen, zu möglichen Erklärungen und es verwirrt sowohl die Motivation als auch die Aussage des Films, sofern es eine Botschaft gibt. Es haben jetzt nach dem Attentat von Colorado in dem Kino, in dem Batman Rises gezeigt wurde, haben jetzt Bürger von Colorado verlangt von Warner Brothers bei diesem gewalttätigen Film, sollte die Firma Warner keine Spenden an die amerikanische Waffenlobby zahlen, was auch einigermaßen umständlich ist und um die Ecke gedacht, also den Bogen zu schlagen von dem früheren Batman-Film, den Todd Phillips nicht inszeniert hat, weil vor 7 Jahren in dem Kino Menschen erschossen wurden, von einem Irregeleiteten, der da eingedrungen ist. Jetzt zu sagen, es gibt einen Film voll Gewalt, der vom Joker handelt, der wiederum mit Batman zu tun hat.
Beide und Filme Warner sich überhaupt nicht vergleichen. Und das Problem ist auch, also die fordern ja auch in diesem offenen Brief an Warner, dass vermieden wird, den Joker als Helden darzustellen. Das wird definitiv nicht passieren, denn das ist die eine Sache, die Joker, dem Heath Ledger Joker aus dem Dark Knight voraus hat, dass keiner sich wirklich mit einem leidenden, kranken Mann identifizieren möchte, vielleicht mit einem aufständlerischen Mann, der klug gegen die Gesellschaft vorgehen möchte, aber nicht mit einem, der aus einer Kränkung oder aus einem Leiden heraus im Wahren handelt. Das war die Sache bei Heath Ledger, weswegen viele sich so gerne verkleidet haben wie der sich so geschminkt haben wie der, weil Heath Ledger zwar auch ein Maniac war, aber einer, dessen Biografie bewusst verschleiert wurde, sodass man sich selber mit dem besser identifizieren konnte, weil man sagen konnte, man weiß nicht, wo der herkommt, man will einfach nur so cool drauf sein wie der.
Ja, er wurde auch als tragische Figur inszeniert oder wirkte wie eine tragische, wenn gleich brutale Figur.
Seinen Opfern immer bewusst verschiedene Biografien aufgetischt. Er hat eine Geschichte von seiner Mutter erzählt, dann von seinem Vater, dann von seinem generellen Leben. Ja. Der Heath Ledger Joker hat ja bewusst irreführend gestreut.
Ein unglaubwürdiger Erzähler, der aber deshalb eine Glaubwürdigkeit gewann als Figur per se sozusagen. Also der war plötzlich da, anders als der Jack Nicholson Joker war er nicht bloß eine Fratze, sondern er war eine tragische, eine gefährliche Fratze und er wirkte wie ein Abgelebter, wie ein Lemur, der im Untergrund vorkam und in der Nacht. Aber und der ja auch sich an einer elitären, einer ungerechten Gesellschaft rächte oder rebellierte gegen die Konvention, man kann sagen, des Kapitalismus
in Gotham City. Es gibt eine Szene in The Dark Knight, nur eine einzige Szene, in der man Heath Ledger ohne Joker-Make-up sieht, aber stattdessen auch nicht in Naturfarben das Gesicht, sondern nochmal extra mit menschlichem, menschfarbenem, hautfarbenem Make-up aufgetragen. Nämlich, als er sich verkleidet als Polizist, als Vertreter der Staatsmacht. Auch da trägt er die Maskerade, weil sie extra nochmal Hautfarben nochmal anmalt. Das ist ja auch total bezeichnend. Und was ich allerdings beim Heath Ledger Joker und beim Nicholson Joker schon mal gar nicht verstanden habe, ist, warum beide sich überhaupt als Clowns verkleiden müssen. Also der Terrorist Heath Ledger, der großen 9-11-Terrorist Heath Ledger war viel zu klug, um sie als Hofnarr zu kostümieren. Und warum Jack Nicholson, der vorher ein Verbrecher war, dann in diesen Säuretopf fällt und danach beschließt, als bunter Clown durch die Gegend zu rennen.
Ja, und auch das überhaupt Gesicht nicht klar. Sowieso ja, entstellt. Die und ja, und bei, in ja, einer Pervertierung dann die Clowns ja. Aber beim Phoenix, Maske.
Okay, dann denke ich, er war, das ist halt seine Biografie. Er war ein lächerlicher Stand-Up-Comedian und will das nicht ablegen, nur weil es auf einmal zum Multiverbrecher wird. Aber bei Nicholson war es halt total lächerlich.
Ja, unbegreiflich, aber es hat auch niemand gefragt. Denn, denn die Fratze, das diabolische Grinsen Jack Nicholsons, das war der vorher schon vorhanden. Jetzt war, war Nicholson angemalt und viele fanden, er hat chargiert. Jetzt eine Figur, die überhaupt nicht erklärt wird, die auch überhaupt nicht lustig ist. Und die Nicholson, wie in manchen seiner Rollen, übertrieben hat und hinter der Maske sowieso. Da fühlt er sich auch geschützt. Gibt übrigens die Erzählung von Martin Scorsese am Set von The Departed und nämlich, dass Nicholson alle Szenen exzessiv ausgelebt hat, darunter eine Szene in einem Kino mit Popcorn und möglicherweise hatte er auch da zwei jüngere Mädchen neben sich im Kino, also die Gangsterrolle, die Jack Nicholson spielt. Aber das wurde in einem Kino inszeniert und Nicholson hat das weithin übertrieben und jemand hat beobachtet, dass Scorsese ihn machen ließ und dann wohl sagte, soll der Jack mal machen. Da wird sowieso rausgeschnitten. Oh, okay. Das wird am Ende alles verkürzt. Genau, es gibt die Szene überhaupt nicht in dem Film. Aber das wussten sie ja noch nicht. Aber jedenfalls wusste Scorsese schon, er würde nicht 5 Minuten diesen Schabernack und diesen Klamauk von Nicholson zeigen. Ja. Und man sieht aber im fertigen Film, Nicholson macht immer viel zu viel. Die Szenen sind immer noch zu lang.
Stimmt, fing mit Shining an. Mit Shining war die erste Rolle, in der gewusst hat, wie er am einfachsten die Register ziehen kann. Aber wenn man immer überlegt, zwischen Shining und Batman lagen auch nur 10 Jahre. Und es ist trotzdem irgendwie ein komplett anderer Typ, findest du nicht? Also ich fand, dass der Shining Nicholson zwar auch schon irgendwie den Jack Nicholson gespielt hat, also mehr den Jack Nicholson als den Jack Torrance, aber das er wirkt ja in Batman schon fast wie so ein Elder Statesman.
Ja, er war auch zur Karikatur geworden. Natürlich ist der Joker nah an einer Karikatur, aber Nicholson war es in den 80er Jahren geworden, nach den Rollen ungefähr nach Zeit der Zärtlichkeit 83, als er noch einen Oscar für die Nebenrolle, glaube ich, bekommen hat. Und von da an war die Schablone, man hat ihn dann in Die Hexen von Eastwick gesehen, wo er auch derb überspielt mit den das drei Schauspielern.
Da war der Playboy, ne?
Ja, genau. Da wurde er zum
Playboy.
Ja. Und da gefällt er sich in diesem outrierten Spiel. Natürlich, er ist der Teufel. Er ist der Teufel, er kann alles machen und er überspielt jede einzelne Szene, so wie auch später in As Good As It Gets, Besser geht's nicht, hat er nochmal den Oscar bekommen. In Hollywood liebt man ihn dafür, dass er alles überdeutlich zeigt. Er zeigt den Schriftsteller mit den Macken überdeutlich und er hat den Joker, bei dem es eigentlich nichts zu extrapolieren oder auszustellen gab. Ne? Da ist schon so übertrieben und grell, dass eigentlich nichts mehr gespielt werden muss. Aber das hat er genussvoll gemacht.
Er hat eine psychopathische Seite gehabt als Joker. Er hat seinen Leichen anschließend immer so ein künstliches Lächeln ins Gesicht, in Anführungszeichen, gezaubert. Also sozusagen bearbeitet nochmal, dass die alle so grinsen müssen wie er. Aber trotzdem ist es ein Film, der natürlich auch zu Recht ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, weil ja das Comichafte irgendwann abgelegt wurde und der heutige Anspruch des Superheldenkinos ja eher so ein ultra-realistischer einfach ist. Ne? Ich frage mich bei Phoenix immer die ganze Zeit, ob er tatsächlich einen Oscar kriegen kann. Ob das dann irgendwie das Andenken von Heath Ledger als Oscar-Preisträger dann irgendwie ein bisschen schmälert. Ich war von ihm aber trotzdem schon positiv überrascht. Ich bin ja auch großer Fan von ihm und halte ihn für extrem wandlungsfähig. Und es ist eine Sache, die, wenn du den Film sehen wirst, auch merken wirst, er ist tatsächlich der einzige Hauptdarsteller. Und das gibt's in Filmen auch selten. Auf 2 in der Besetzungsliste steht De Niro, das ist schon ein Nebendarsteller.
Ja, gut, er hat auch keinen Antipoden. Ist vielleicht auch eine Schwäche, dass es keine starke Gegenfigur gibt und so ein One-Man-Show. Es wird ja auch hervorgehoben, dass Phoenix, interessante Beschreibung im Spiegel, eher teigig sonst. Und dass hier die Wangenknochen hervorstehen und vor allem die Rippen zu sehen sind, wie bei Jesus, so sehr hat er gehungert und Gewicht verloren, was ja wiederum an De Niro gemahnt, die bekannte Gewichtszunahme von 30 Kilogramm, glaube ich, bei als Jake LaMotta in Scorseses Raging Bull. Mhm. Und gibt da andere Beispiele für körperliche Veränderung, Russell Crowe,
du weißt etwa ja, wie er für The Insider. Hat, ne? De Niro.
Nein, sag's mir.
Er hat, es gibt relativ gute Interviews, wir werden ja irgendwann in der Film- und Rollenfolge auch über den Irishman reden. Es gibt relativ aktuelle gute Interviews mit De Niro. Der ist sozusagen auf so eine S-Tour gegangen durch Europa. Scorsese hat gesagt, okay, wir müssen jetzt die Dreharbeiten erstmal unterbrechen, weil du musst ja erstmal zunehmen. Und der hat das nicht so gemacht, dass er sich mit Eis zu Hause irgendwie von Fernseher gebechert hat, sondern ist tatsächlich von Amerika nochmal zurück nach Europa gegangen, dort rumgereist und hat dort überall gegessen.
Er isst gern noch Französisch, ja, isst gern aber gut, ist ja toll. Also, weiß man.
Man denkt ja irgendwie immer, man packt sich dann von Fernseher und macht das dann, aber nee, der hat einen richtigen Essurlaub gemacht.
Ja, und die Dreharbeiten wurden 3 Monate unterbrochen oder ein halbes Jahr. Ich glaube, ein halbes Jahr etwa wurden die, mehrere Monate wurden die Arbeiten unterbrochen, bis die späten Szenen mit LaMotta dann gezeigt wurden. Es liegen ja auch in der Filmhandlung ungefähr 15, 20 Jahre mindestens dazwischen, glaube ich, ne? Zwischen der Boxerkarriere LaMottas und dann dem später, der spätere Nachtclub Löwenexistenz, wo er nur noch als ein früherer Boxstar hinter den Kulissen herumgeht, in der Garderobe und an der Bar herumschleicht im weißen Dinnerjacket.
Ja, Scorsese ist trotzdem cool genug, diese Episode mit diesem riesen Aufwand an Gewichtszunahme nur relativ wenig Raum zu geben. Nur man sieht ihn, glaube ich, im dicken Zustand vielleicht eine Viertelstunde oder sowas.
Ja, es ist für einen kleineren Teil des Films. Also der Film setzt so ein und dann kommt die Rückblende und am Ende sieht man dann.
Das hat bei den Untouchables nicht mehr funktioniert. Da hat De Niro ja zum zweiten Mal zugenommen, 87,
als er Al Capone gespielt hat. Eine sehr, sehr kleine Rolle.
Kleine Rolle, noch nicht mal nominiert worden.
Ja, und tatsächlich eher ein Cameo-Auftritt und auch derb übertrieben und überdeutlich diese Darstellung. Pellt er nicht ein Ei, ein hartgekochtes Ei? Ist das in dem Film oder ist das im anderen Film mit De Niro? Weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube, dass er auf einer Art Thron sitzt und ein hartgekochtes Ei.
Klingt so James Bond-mäßig.
Das ist der große Auftritt De Niros da. Und sonst hat er ja eigentlich keine Funktion. Es soll nur Al Capone gezeigt werden, möglichst dämonisch. Nun, aber zurück zu Joaquin Phoenix. Die körperliche Veränderung spricht natürlich immer, also die Verzerrung sozusagen und das physische Element spricht immer für einen Oscar. Es gibt ja viele Beispiele dafür, dass das ausgezeichnet wird, wie eben auch körperliche Versehrung und Besonderheiten und psychische Besonderheiten.
Politisch handeln, weil wenn du denen den Oscar gibst, dann gibt es eine Menge Kritiker geben, die vorab schon sagen, wenn man ihnen den Oscar gibt, dann gibt man dem Trump-Wähler den Oscar, also alles, wofür Hollywood eben nicht steht, sozusagen dem kleinen Mann von der Straße, der sich auflehnt, aber auf eine unangenehme bis gewalttätige Art und Weise auflehnt, sondern mal diese Symbolfigur, der, wie die Leute sagen würden, Rechten dann auch dadurch würdigt.
Das ist eine Überinterpretation natürlich. Und so etwas wie der Vorwurf, Aufruf zur Selbstjustiz, Rechtfertigung von Selbstjustiz. Mhm. Was könnte man denn auch sagen? Rechtfertigung von paranoider Schizophrenie, Rechtfertigung von Soziophobie, Rechtfertigung von asozialem Verhalten. Es ist ein Film und es ist eine schauspielerische Leistung. Und es ist ein Werk der Fiktion. Die Fiktion ist ja in dieser Joker-Figur deutlich genug erkennbar. Außerdem ist Batman natürlich immer ein Märchen gewesen, inklusive Joker. Und es ist vielmehr ein Mythos als eine irgendwie realistische Zeichnung. Man kann sagen, Kampf des Guten gegen das Böse natürlich. Batman als der dunkle Rächer aus der Unterwelt. Joker als eine rätselhafte, psychopathologische Gegenfigur. Nun haben wir hier keinen Batman. Joker hat sich verselbstständigt. Aber dieser Film zählt doch im weiteren Sinne zu einem Comic-Universum, denke ich, und zählt nicht, rechnet nicht zu den realistischen Filmen.
Ja, das ist richtig. Also das ist ja, erzählt zum Comic-Universum auch, das führt ja zu einigen irgendwie befremdlichen Momenten im Film, weil er durchaus auch klassische Comic-Orte auch vorgezeichnet werden. Also man sieht die ganze Zeit New York, trotzdem reden die Leute über Gotham City. Man sieht das Arkham State Hospital, die psychiatrische Klinik, in der seine Mutter liegt und in der er später auch war. Das sind alles Comic-Begriffe, denen hantiert wird, an die man sich erstmal gewöhnen muss, wenn man diese sehr realistisch dargestellte Welt dann erstmal sieht. Das wirkt natürlich ein bisschen wie ein Missverhältnis, aber es ist natürlich eine Comic-Welt. Ich finde nur das Problem, dass das beim Joker ist, als Antagonisten von Batman, die Leute, für die er kämpft, sind trotzdem nicht die richtigen. Also man kann ja immer wieder sagen, jemand ist kriminell, aber setzt sich trotz der Wahl seiner Mittel für die richtigen Leute ein. Aber er hat ja auch nur gesichtslose Häscher als Leute, die ihn bewundern, die auch Clownsmasken tragen.
Ja, und natürlich, was sind die richtigen Leute? Ne? Ja. Also auch je nach Perspektive. Mhm. Selbst wenn er für alle Armen, dann ist auch die Frage, was sind die Armen von Gotham City, von New York, für alle Entrechteten kämpfen würde. Und es ist ja so, es sind ja immer diejenigen, die sich entrechtet und ungerecht behandelt und arm und ausgestoßen und benachteiligt fühlen. Es gibt keine Statistik darüber. Übrigens ist das natürlich auch die Problematik bei den Trump-Wählern und überhaupt bei dem Schisma der amerikanischen Gesellschaft. Die Fronten verlaufen nicht klar. Und was weiß man tatsächlich über die Motivation der Menschen, über die Verhältnisse, Lebensverhältnisse der Menschen und was ist gerecht und was ist ungerecht? So eine Frage kann nicht geklärt werden, kann wahrscheinlich nie geklärt werden, aber umso weniger in einem Unterhaltungsfilm wie Joker, wenn er auch drastisch ist, wenn er auch gut gemacht ist. Du hast ja auch in deiner Besprechung, ich habe auch anderen Besprechungen Vorbehalte entnommen, aber du hast 3 von 5 Sternen vergeben. Also da ist bei dir sogar weniger Begeisterung, denke ich, als bei dem Rambo-Film, der dich vielleicht, ja, ne, Rambo, der dich mehr beschäftigt hat, ja, genau, vielleicht als der Joker.
Es geht natürlich beim Vergleich von Rambo, dem ich 4 Sterne gebe, auch um die Fallhöhe und dem, was ein Film vorgeben möchte, erreichen zu können, was er tatsächlich erreicht. Natürlich ist die Psyche des Jokers eventuell ja auch noch komplexer als die von John Rambo, aber John Rambo ist halt ein Genrefilm, ist Actionfilm, der hat eine Tür aufgestoßen hat, nämlich sich überhaupt mit dem Innenleben von Rambo zu beschäftigen, was vorher nie der Fall gewesen ist. Ich finde, bei Joker hast du halt diesen Blumenstrauß an Darstellung, an Manierismen seiner Psyche, die sich nie wirklich fassen lässt. Es ist natürlich ein bisschen gemein oder so, als würde man irgendwie so die Sau durchs Dorf treiben, wenn man sich den Regisseur Todd Phillips nimmt und überlegt, dass er sonst nur diese Hangover-Filme gemacht hat, mit denen er Erfolg hatte, und einfach einen Stoff hantiert hat, der ihm über den Kopf hinausgewachsen ist. Man kann, ist natürlich ein bisschen gemein, das vorzuhalten, aber wenn er extrem gereizt und passiv, aggressiv darauf reagiert, wenn Leute ihm sagen, es sei ein rechter Film, und er dann sagt, das ist ein Angriff der extremen Linken jetzt gegen mich, dann tappst du doch im Endeffekt nur genau die gleiche Argumentationsfalle, die du im letzten am laufenden Band hast, nämlich sich sofort gegenzuwehren und gegenzuhalten und Kritik nicht ertragen zu können.
Ja, er dürfte diese Kritik gar nicht zulassen oder er müsste sie einfach geschehen lassen. Ja. Er müsste sie geschehen lassen, weil er ästhetisch argumentieren müsste. Das ist natürlich kein politischer Film, es ist überhaupt kein Film mit einer Botschaft. Er müsste sagen, es ist nicht vollkommen sinnfrei, aber es ist ein Werk der Kunst. Und dass Warner oder dass die amerikanische Filmindustrie oder dass Hollywood damit nichts weiter verfolgt, als einen aufsehenerregenden Blockbuster zu machen, der ästhetisch gelungen ist. Übrigens ist das Niveau der Professionalität und die Kunstfertigkeit natürlich so groß, wie auch bei den Marvel-Verfilmungen, und das Budget so hoch, 100, 150 Millionen Dollar, und die Erwartungen sind so hoch, dass das alles gewaltige Angelegenheiten der Unterhaltungsindustrie sind. Und man soll das nicht aus dieser Sphäre herausnehmen, sondern es bleibt im Reich der Fiktion. Wenn man jetzt die riesigen Anzeigen sieht und Plakate für Joker und nur diese Fratze, es ist wie der Schrei, es ist wie damals das Motiv von The Shining mit Jack Nicholson. Alles, wie all die großen aufsehenerregenden Filme, denen allen vorgeworfen wurde, sie seien zu gewaltsam, sie seien zu brutal. Sie schlössen Publikum aus, das sich gerade für sie interessiert, Jugendliche unter 18 Jahren. Sie verschrecken die Großmütterchen und dergleichen.
Ja. Zumal ja die Kunst beim jetzigen Joker im Gegensatz zum Ledger und auch Nicholson Joker natürlich auch diejenige ist, dass der Anblick des Jokers alleine theoretisch auch gar nicht Angst machen müsste. Er hat ja kein Blut im Gesicht oder kein verschmiertes Make-up. Er hat korrekt aufgetragenes Make-up. Und es ist ja nur unsere Vorstellungskraft, die aus, ne, also so wie mit Clowns, also wie wir jetzt irgendwie Ronald McDonald gruselig finden oder den Stephen King Clown, dass wir nur aufgrund unserer Vorstellungskraft einfach wissen, was es bedeutet, diesen Joker, diesen Clown dort zu sehen. Das ist ja schon eine große Kunstdarstellung.
Es ist ein Inbild. Es ist ein Emblem. Man wird die Fratze nicht vergessen. Man kennt sie schon vom Joker. Das ist 30 Jahre her. Also man kennt sie von Nicholsons Joker und man kennt sie von Ledger. Das ist ungefähr ein Jahrzehnt, etwas mehr. Und auch das hat sich in die Erinnerung eingebrannt. Es ging dann um den möglichen Oscar für Heath Ledger. Für solch eine Rolle in einem Film, der in anderen Kategorien kaum eine Chance hatte. Oder was nicht der typische Oscar-Film ist. Jenseits der technischen.
Also, ja, also er wurde schon, er hat eine Sache ausgelöst. Eine Sache hat er ausgelöst. Also er hat derart gute Kritiken bekommen, auch für den Regisseur Christopher Nolan, dass im Anschluss nach der Tatsache, dass der Film ansonsten ignoriert wurde, bis auf den Nebendarsteller und die Nominierung, dass man beschlossen hat, den Kreis der Nominierten für den besten Film von 5 auf potenziell 10 zu erweitern. Seit 2009, also nach The Dark Knight, können maximal nicht 5, sondern 10 Filme für den besten Film nominiert werden, damit eben Streifen wie The Dark Knight da auch einfallen.
Wenigstens nominiert werden, um dann nicht zu gewinnen.
Die Kategorie ist trotzdem Quatsch, weil erstens wird die nicht immer ausgefüllt. Manchmal gibt es 7, manchmal 9. Was für alle anderen Filme, die nicht berücksichtigt wurden, ja auch nur ein Signal nach dem Motto ist, ihr seid halt nicht gut genug, um in die 10 reinzukommen. Es gibt sogar nur 7. Und der Fokus wurde ja trotzdem nicht auf das Genre Comicfilm oder Fantasyfilm groß ausgedehnt. Diese 10 Plätze werden weiterhin trotzdem fast überwiegend für Dramen oder Tragikomödien vergeben.
Ja, niemand wird sich am Ende für den Film entscheiden oder so wenige, dass nie eine Comicverfilmung oder dergleichen einen Oscar gewinnen wird. Also natürlich wird das auch falsifiziert, wahrscheinlich in kurzer Zeit. Dann gibt es die eine Ausnahme, aber in der Regel ist es so, die Nominierung bedeutet die Anerkennung. Hat man früher auch bei Star Wars so gehalten. Da glaubte man auch nicht, dass Star Wars eine große Chance hat,
einen Oscar zu gewinnen.
Ja.
7 Oscars.
Aber am Anfang schien
keine
es.
Keine Chance.
Ja.
Dachten alle.
Und am Anfang schien es ausgeschlossen.
Ja. Es waren ja vor allen Dingen technische Kategorien bei Star Wars, also Annie Hall, von wo die Eltern die wichtigen dann bekommen, ne? Regie, Film, Drehbuch weiß ich gar nicht.
Und Kino. Sehr wahrscheinlich.
Also 4 Stück, aber halt die wichtigen Brocken.
Ja, und niemand konnte sich damals vorstellen, dass das möglich sei. Steven Spielberg hatte lange das Stigma, Unterhaltungsfilme zu drehen und so erfolgreich zu sein. Das schien, die Farbe Lila war, glaube ich, für 10 oder 11 Oscars nominiert und hat keinen einzigen.
Das war ja der große Skandal, wurde er nicht für eine Regie Oscar nominiert. Und da hatten ja viele gesagt, wie kann das sein, dass die Academy 10 Nominierungen für einen Film ausspricht, aber ihn, der das alles versammelt hat,
nicht kriegt. Warum?
Aber ich meine, heutzutage.
Whoopi Goldberg hat, glaube ich, den Oscar gewonnen, oder?
Es gab keinen einzigen
Oscar. Es gab keinen, auch nicht für Whoopi Goldberg.
Und der Punkt ist ja auch, in der heutigen Zeit würde Spielberg auch einen anderen Karriereverlauf nehmen müssen, denn er dürfte den Film wahrscheinlich gar nicht mehr drehen. Dann gäbe es einen Aufschrei. Denn ein weißer, erfolgreicher Filmemacher nimmt sich halt dieses afroamerikanischen Themas an. Das wäre heute wahrscheinlich heutzutage gar nicht mehr möglich.
Kulturelle Aneignung. Ja, damals hat man ihn gepriesen für den Mut.
Feinfühligkeit.
Ja, und hat gesagt, das ist bemerkenswert, dass ein solcher Regisseur, dem man noch dazu noch vor kurzem E.T. zu verdanken hatte, 5 Jahre vorher, dass er jetzt ein seriöser Regisseur geworden ist. Übrigens, glaube ich, schon ein Jahr vorher mit dem Reich der Sonne, oder war es ein Jahr später?
Nee,
im Reich der Sonne.
Das war ein Jahr später
mit Christian Bale. Ja. Also da wurde er sozusagen ernsthaft oder auch ernsthaft, hat natürlich dann auch Hook gedreht, 1991. Und dann wieder das kindliche Gemüt, aber dieses Changieren war natürlich faszinierend. Aber wir schweifen ab. Auch dies ist ein Film, der Kinder über die Maßen fasziniert wird. Sie wollen den sicherlich sehen, viel mehr als Erwachsene.